Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Mit Dirk-Oliver Heckmann im Studio. Herzlich willkommen. Schlägt der Iran zurück? Und wenn ja, wann tut er es? Und wie massiv wird der Gegenschlag ausfallen? Die Frage beherrscht die internationale Politik, nachdem Israel sich entschlossen hat, seine Politik der gezielten Tötungen wieder aufzunehmen. Auch als Reaktion auf den Raketenbeschuss auf einen drusischen Ort am Wochenende in den Golanhöhen, bei dem 12 Kinder und Jugendliche ums Leben kamen. Zunächst traf es einen hohen Hisbollah-Funktionär nahe der libanesischen Hauptstadt Beirut, dann den Auslandschef der Terrororganisation Hamas, Haniyeh. Der wurde getötet, ausgerechnet, als er sich zur Amtseinführung des neuen iranischen Präsidenten in Teheran aufhielt. Eine zusätzliche Demütigung für das Mullah-Regime, das seinen Gast nicht schützen konnte. Die Menschen in der Region erwarten nun also gebannt, was die nächsten Tage und Wochen bringen werden. Eines der Schwerpunktthemen heute. Im Hintergrund gleich anschließend geht es um Roma in Griechenland, leben am Rand der Gesellschaft. Beginnen wollen wir allerdings mit einem Thema, das einer echten Sensation gleichkommt. Seit Wochen bereits ja wurde darüber spekuliert, ob es zu einem Gefangenenaustausch kommen könnte zwischen Russland und dem Westen. Moskau etwa hatte erhebliches Interesse daran, unter anderem den sogenannten Tiergartenmörder, den russischen Staatsbürger Vadim Krassikow, freizubekommen, der sich in Deutschland in Haft befindet. In russischer Haft sitzt seit Monaten unter anderem der amerikanische Journalist Gershkovich. In Belarus ist gerade erst ein zum Tode verurteilter Deutscher von Machthaber Lukaschenko begnadigt worden. Am Nachmittag verdichteten sich dann die Meldungen, dass es tatsächlich zu einem Austausch kommen dürfte, der dann tatsächlich auch in der Türkei stattgefunden hat. Uns zugeschaltet ist unsere USA-Korrespondentin Doris Simon. Frau Simon, was ist über diesen Austausch bisher bekannt?
Der US-Präsident hat diesen Austausch in einer ersten Mitteilung schon bestätigt und wird sich in Kürze auch an das US-Publikum wenden. Es geht um 16 Personen aus Russland und eben inklusive eine Person aus Weißrussland. Sie nannten den deutschen NGO-Mitarbeiter, die freigelassen werden, die zu Unrecht dort im Gefängnis saßen. Darunter sind drei amerikanische Staatsbürger und ein hier in den USA ansässiger britisch-russischer Dissident. Es sind eben, wie Sie sagten, Evan Gershkovich vom Wall Street Journal, der Journalist Paul Whelan, der seit 5 Jahren bereits in Russland im Gefängnis sitzt, aber auch Alsu Komascheva, eine Journalistin von Radio Free Europe mit doppelter Staatsbürgerschaft, die verhaftet wurde, als ihre Mutter besuchte, und der Dissident Wladimir Karamosa. Aber es kommen eben auch 12 Menschen nach Deutschland bei diesem Austausch, darunter 5 Deutsche, der eben genannte zu Tode Verurteilte aus Belarus, und 4 weitere, deren Namen mir noch nicht bekannt sind, und mehrere Dissidenten, russische Dissidenten, die im eigenen Land politische Gefangene waren.
Welche Länder waren denn an dieser großen Operation beteiligt?
Insgesamt 7 Länder, neben den USA und Russland natürlich vorneweg Deutschland, weil die Russen das schon lange einen in Deutschland inhaftierten Verurteilten unbedingt haben wollten, Vadim Krassikow, ein Mitarbeiter des russischen Geheimdienstes, der am helllichten Tag im Berliner Tiergarten einen tschetschenisch-georgischen Dissidenten umgebracht hatte. Neben diesen 3 Ländern waren aber auch Länder wie Polen, Slowenien, Norwegen ebenfalls beteiligt. Weißrussland wurde schon genannt. Und um das nochmal zu sagen, im Gegenzug kehren nach Russland nicht Journalisten und Dissidenten aus Gefängnissen im Westen zurück, sondern wie eben ein Mörder oder Bitcoin-Kriminelle, Cyber-Kriminelle hier aus den USA, insgesamt 8 Personen.
Weshalb haben sich die Amerikaner aus ihrer Sicht darauf eingelassen?
Präsident Biden hat immer das als ein sehr vorrangiges Ziel bezeichnet, zuletzt noch in der Rede an die Nation in dieser Woche, dass er die letzten 6 Monate auch seine Amtszeit sich darauf konzentrieren wird, Amerikaner, die zu Unrecht inhaftiert sind, in aller Welt vorneweg eben Evan Gershkovich und Paul Whelan in Russland zurückzuholen. Dieses No Man Left Behind ist hier etwas ganz Wichtiges. Es gibt auch Druck, viel Druck aus der amerikanischen Öffentlichkeit, dass Amerikaner im Ausland zurückgeholt werden. Die US-Regierung hat schon lange mit Deutschland verhandelt, ob es möglich wäre, Krassikow im Austausch gegen andere freizulassen. Deutschland, die Bundesregierung, war verständlicherweise sehr zurückhaltend. Es gibt auch Gerüchte, dass eigentlich Alexei Nawalny in diesem Austausch hier derjenige sein sollte, weswegen man Krassikow frei bleibt. Aber Nawalny, wir erinnern uns, ist ja auf relativ unbekannte Weise in einem russischen Straflager umgekommen. Das heißt, um ihn konnte es nicht mehr gehen. Aber wie gesagt, in den USA ist das ein wichtiges Thema. Wir erinnern uns vielleicht noch, diese Präsidentschaft hat ja auch den Basketballstar Brittney Griner zurückgebracht und hat dafür auch sehr, sehr nicht wollend einen Kriminellen, nämlich den Waffenhändler Viktor Boot, freilassen müssen.
Doris Simon, unsere USA-Korrespondentin, war das mit ganz frischen Informationen und Einschätzungen. Schönen Dank. US-Präsident Biden, in jeder Minute wird sein Statement erwartet im Weißen Haus. Er nannte diese ganze Aktion eine Meisterleistung der Diplomatie bereits jetzt im Vorfeld. Wir können darüber sprechen, das Thema vertiefen mit Sabine Adler, unserer langjährigen Russland- und Osteuropa-Korrespondentin. Frau Adler, es sollen 16 Personen sein aus Russland, deutsche politische Gefangene, die in den Westen jetzt freikommen. Was können Sie über diese Personen sagen?
Also bei den Deutschen ist es zum einen Rico Krieger, über dessen Schicksal muss man wahrscheinlich in den nächsten Tagen mal schauen, was da noch bekannt wird. Der ist in Belarus zum Tode verurteilt worden, aber was ihm vorgeworfen wurde, das ist eine so marginale Angelegenheit gewesen, nämlich die Zündung eines oder das Absetzen eines Sprengsatzes auf einem Bahngleis, das überhaupt nicht befahren war, also dafür eine Todesstrafe zu verhängen. Das war ein merkwürdiges Urteil, das wirft auch Fragen auf. Dann geht es um Kevin Lick, einen 18-jährigen Russlanddeutschen, der wegen Spionage verurteilt worden war, und Patrick Schöbel, dem Schmuggel von Rauschgift vorgeworfen war, der auch in Haft saß. Das sind also die drei Deutschen. Und das, was man mitbekommen hat, dass da etwas Großes im Gang ist, das hat nicht erst dieser Vorgang in Belarus angekündigt, sondern man hat in den letzten Tagen schon gesehen, dass zum Beispiel eben Dissidenten, Oppositionspolitiker wie Wladimir Karamursa oder Ilya Yashin mit einem Mal aus den Gefängnissen verschwunden waren. Man wusste nicht, wo sie sind. Dann tauchten spezielle Regierungsflugzeuge auf, die zu diesen russischen Straflagern unterwegs gewesen sind. Und dann hieß es, Putin musste auch, wer ausgetauscht werden sollte, erstmal begnadigen, eine notwendige Formalität. Auch da gab es einen Hinweis, dass das schon geschehen sein könnte, nämlich vorgestern. Da gab es auf der Regierungswebseite eine Reihe von geheimen Dekreten, die da unterschrieben worden sind und das beinhalten könnten. Und es diese Verurteilungen von Ivan Gershkovich und also Kurmuscheva, so heißt die russisch-amerikanische Journalistin von Radio Liberty, die sind ja vor knapp 2 Wochen verhängt worden, diese Urteile. Und auch das war so eine Voraussetzung für einen solchen Austausch.
Was können Sie sagen über die russischen Dissidenten, die Kreml-Gegner, die in Haft auch saßen und die jetzt auch freigelassen worden sind? Wer sticht da heraus?
Also unbedingt Wladimir Karamursa. Er ist ein Russe mit britischem Pass, Journalist auch und Oppositionspolitiker. Er ist derjenige, bei dem das Ganze am allerdringlichsten war, denn er ist 2-mal vergiftet worden, ähnlich wie Alexei Nawalny. Er war in einem sehr schlimmen gesundheitlichen Zustand. Er hatte Lähmungserscheinungen, war jetzt zuletzt im Krankenhaus in Omsk und sollte da eigentlich bis Ende August bleiben. Und er ist derjenige, der sicherlich am dringendsten darauf gewartet hat. Dann gibt es Ilya Yashin, ich habe ihn schon genannt, und es gibt 3 Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeiter aus dem Hauptquartier von Alexei Nawalnys Stiftung, die jetzt freigekommen sind. Auch Oleg Orlov, ein ehemaliger Co-Vorsitzender von Memorial, dem Menschenrechtszentrum. Also alles wirklich auch bekannte Personen, die sich lange Jahre für Menschenrechte und Freiheit eingesetzt haben.
Ganz kurz noch, Frau Adler, weshalb ist es Putin so wichtig, den sogenannten Tiergartenmörder freizubekommen?
Vadim Krassikow hat diesen Auftragsmord an dem Tschetschenen georgischer Staatsbürgerschaft, Khangushvili, im Auftrag des Geheimdienstes durchgeführt des russischen Geheimdienstes. Und wie wir wissen, hat Wladimir Putin selbst eine Geheimdienstkarriere hinter sich. Hier geht es einfach darum, dass ein Kamerad nach Hause geholt werden muss und koste es, was es wolle. Er ist seit Jahren an diesem Fall dran. Mhm. Doris Simon hat gerade gesagt, es ging auch schon mal um Nawalny. Nawalny hat Putin dann doch nicht herausgeben wollen. Aber Krassikow jetzt in diesem großen Paket sozusagen herauszuverhandeln, zeigt die Dringlichkeit für Putin.
Unsere Russland- und Osteuropa-Expertin Sabine Adler war das live hier im Deutschlandfunk. Auch Ihnen Dankeschön. Wir gehen weiter zu Christiane Kess, unsere Frankreich-Korrespondentin in Paris, denn Außenministerin Annalena Baerbock ist derzeit in Paris und hatte für 17 Uhr eine Erklärung angekündigt. Und da war natürlich die Erwartung, Frau Kess, dass sich die Außenministerin zu diesem Gefangenenaustausch äußert. Hat sie das getan?
Nein, sie hat dieses Thema erst einmal gar nicht gestriffen. Sie hat erzählt von den Olympischen Spielen in Paris, dass sie im olympischen Dorf gewesen ist, sich mit deutschen Athleten ausgetauscht hat. Sie hat kurz noch mal etwas gesagt zur Lage im Nahen Osten. Sie hat davor mit ihrem französischen Amtskollegen Stéphane Séjourné sich darüber ausgetauscht und sie hat noch einmal appelliert an alle Seiten zu deeskalieren. Und erst auf Nachfrage der Journalisten hat sie Stellung zu dem Gefangenenaustausch genommen, beziehungsweise man muss sagen, sie hatte dieses Thema eigentlich offen gelassen. Sie hat nämlich Folgendes gesagt.
Ich äußere mich öffentlich nicht dazu, was durch die Medien geistert. Die Bundesregierung wird sich zur gegebenen Zeit dazu äußern.
Ja, soweit die Außenministerin.
Wie ist denn zu erklären aus Ihrer Sicht, dass sich die Außenministerin in so einer Situation nichts zu dem Thema äußert?
Wir wissen es nicht, aber es liegt nahe, dass sie dem Bundeskanzler Olaf Scholz den Vortritt hier lassen möchte, dass eben er sich zuerst äußert und sie erst einmal nichts dazu sagt. Ein bisschen überraschend bleibt es trotzdem, denn es gibt mittlerweile auch eine Pressemitteilung der Bundesregierung, in der heißt es, dass in enger und vertrauensvoller Zusammenarbeit mit den Vereinigten Staaten und europäischen Partnern es heute gelungen sei, die Freilassung von 15 Personen zu erreichen, die unrechtmäßig in Russland in Haft saßen, sowie eines deutschen Staatsangehörigen, der in Belarus zum Tode verurteilt worden war. Und es heißt weiter in diesem Schreiben, dass die Freilassung nur möglich war, indem russische Staatsangehörige mit geheimdienstlichem Hintergrund, die in Europa in Haft saßen, abgeschoben und nach Russland überstellt wurden. Darunter, so dann noch der genauere Hinweis, befand sich unter anderem auch Vadim Krassikow, der in Deutschland zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt worden sei, nachdem er in Berlin einen georgischen Staatsbürger ermordet hatte. Also das ist der Fall, den man allgemein als Tiergartenmörder kennt.
Aus Paris war das Christiane Kess. Schönen Dank. Nach unbestätigten Medienberichten hat Bundeskanzler Scholz seinen Urlaub unterbrochen und sich nach Köln begeben. Hier soll er offenbar die deutschen Staatsbürger, die ausgetauscht worden sind, heute Abend in Empfang nehmen. Wir werden das natürlich weiter im Auge behalten und darüber berichten. Die Entscheidung, den sogenannten Tiergartenmörder aus der Haft zu entlassen, er ist ja zu einer lebenslänglichen Freiheitsstrafe verurteilt worden. Sie ist keineswegs unumstritten. Offiziell äußert sich der Generalbundesanwalt in Karlsruhe nicht, aber die Frankfurter Allgemeine Zeitung berichtet, er sei wenig amüsiert. Darüber können wir jetzt sprechen mit Marlene Grunert. Sie ist politische Korrespondentin der FAZ. Schönen guten Tag, Frau Grunert. Was ist denn darüber bekannt?
Hallo. Ja, es gibt keine offiziellen Äußerungen, aber offenbar hat eine entscheidende Rolle für diesen Deal der Bundesjustizminister Marco Buschmann gespielt, der eine Weisung gegenüber dem Generalbundesanwalt erteilt haben soll.
Und ist das ein Vorgang, der üblich ist, der bekannt ist, den man aus der Geschichte schon kennt?
Nein, also eine solche Weisung hat es noch nicht gegeben. Es gab schon Weisungen in der Vergangenheit. Über einzelne Fälle wurde gemutmaßt. Aber eine solche Weisung, bei der es um einen verurteilten Mörder geht, gab es noch nicht. Noch dazu um einen verurteilten Mörder, der im Auftrag des russischen Staats gehandelt hat.
Und der Generalbundesanwalt, das haben Ihre Recherchen ergeben, der scheint nicht besonders amüsiert zu sein.
Nein, also was ich aus der Karlsruher Behörde vernommen habe, ist, dass man dort zwar nicht davon ausgeht, dass diese Weisung vom Justizminister rechtswidrig war, aber zu hören war eine gewisse Ernüchterung. Das Verständnis sei gering, wurde mir gesagt. ausgerechnet in diesem Fall, in dem es eben um einen Mörder und nicht wie sonst bei einem Gefangenenaustausch vielleicht üblich um Spione ging, habe sich die Macht durchgesetzt.
Die britische Korrespondentin der FAZ war das, Marlene Grunert. Ganz herzlichen Dank für Ihre Informationen und Einschätzungen zu diesem Thema. Und wir kommen zum anderen Thema, zu Nahost, die Geiseln zu befreien und die Hamas zu zerstören. Das ist ja das erklärte Ziel von Benjamin Netanyahu. Das mit den Geiseln scheint dabei nicht seine oberste Priorität zu sein, so jedenfalls die Vermutung der Angehörigen. Denn während noch immer über 100 Menschen als Geiseln im Gazastreifen vermutet werden, stehen Hamas und Hisbollah im Libanon erheblich unter Druck. Erst die Tötung des Hisbollah-Kommandeurs nahe Beirut, dann die Tötung des Hamas-Anführers Hanije in Teheran. Jetzt meldete die israelische Armee, bereits Mitte Juli sei auch Mohammed Deif getötet worden, der Militärchef der Hamas im Gazastreifen. Aus Tel Aviv, Björn Dacke.
Yair Moses wartet seit 300 Tagen darauf, dass sein Vater Gadi nach Hause kommt. Am 7. Oktober hat die Hamas den 80-Jährigen verschleppt. Es ist schrecklich. Wir hätten nie damit gerechnet, dass so viel Zeit vergehen würde. Wir erwarten von der israelischen Regierung, dass sie tut, was sie kann. Anstatt mit unseren Feinden abzurechnen, sollte sie ein Abkommen schließen. Sie sollen einfach dafür sorgen, dass die Geiseln nach Hause kommen und nichts tun, was das verzögert, wie das Töten anderer Menschen. Moses und andere Familien sind heute auf den Straßen Israels unterwegs. Sie wollen Regierungschef Benjamin Netanyahu zu einem Abkommen mit der Hamas drängen. Sie befürchten, dass die gezielten Tötungen der Anführer von Hamas und Hisbollah ihre Angehörigen in noch größere Gefahr bringen. Am Mittag hatte die Regierung den Tod von Mohammed Deif verkündet. Der Militärchef der Hamas war vor knapp 3 Wochen das Ziel eines Luftangriffs im Gazastreifen. In der libanesischen Hauptstadt Beirut tötete die Armee vorgestern den ranghöchsten Hisbollah-Kommandeur Fuad Shukri. Und dann ist da noch der Tod von Hamas-Auslandschef Ismail Haniyeh in Teheran, zu dem Israel weiter schweigt. Viele Israelis finden den militärischen Druck richtig, aber es gibt auch Kritik. Zum Beispiel von David Maidan. Er war früher beim israelischen Auslandsgeheimdienst Mossad. Ich denke, dass das, was wir gerade tun, uns eher entfernt als uns näher bringt. Mit einem Respekt vor den strategischen, taktischen und militärischen Erfolgen denke ich, dass uns das in der Sache der Geiseln nicht weiterbringt. Wie Maidan im Armeeradio sagt, wolle die Hamas ein Abkommen. Sie wolle ihre Probleme lösen und einen möglichst hohen Preis für die Geiseln. Was die Angriffe der vergangenen Tage für weitere Verhandlungen bedeuten, ist nach wie vor unklar. Genauso unklar ist, wie Hamas, Hisbollah und die anderen Verbündeten des Iran auf die gezielten Tötungen reagieren werden. Sima Shain vom Institut für nationale Sicherheitsstudien hält einen abgestimmten, größeren Angriff für wahrscheinlich. Ich denke momentan, dass es eine gemeinsame Reaktion aller geben wird. Wenn sie das zusammen machen, zeigt das vor allem die Stärke und Fähigkeit des Iran, alle gemeinsam zu koordinieren. Vielen in Israel ist der letzte große Angriff noch in Erinnerung. Mitte April hatte der Iran hunderte Raketen, Drohnen und Marschflugkörper auf Israel abgefeuert. Zum ersten Mal in der Geschichte ein direkter Angriff. Die meisten Geschosse konnten mit internationaler Unterstützung abgefangen werden, aber einzelne Raketen schlugen damals auf israelischem Boden ein. Vor allem die Menschen im Norden Israels blicken mit Sorge auf die nächsten Stunden. Zehntausende müssen seit Monaten in Ausweichquartieren leben, aber einige Menschen harren nach wie vor aus, wie Moshe Davidovich von der Regionalverwaltung Mate Asha im israelischen Rundfunk sagt. Diejenigen, die immer noch in ihren Häusern an der Grenze wohnen, die nicht evakuiert wurden, leben jeden Tag in ständiger Anspannung. Ihre Kinder, unsere Kinder, können nicht einfach Fußball spielen, weil sie 3 oder 4 Mal am Tag Alarm haben. Es geht um Drohnen und Raketen. Die Behörden haben bisher keine besonderen Sicherheitsvorkehrungen in Kraft gesetzt für die Menschen in Israel. Die Armee ist ohnehin in höchster Alarmbereitschaft, vor allem die Luftwaffe und die Raketenabwehr. Einige internationale Fluglinien haben ihre Flüge nach Tel Aviv aber erst einmal eingestellt, auch die Lufthansa.
Die radikal-islamische Hisbollah im Libanon, sie reagierte wütend auf die gezielte Tötung ihres Kommandeurs. Die Trauerfeier heute geriet, wie zu erwarten war, zu einer politischen Machtdemonstration. Moritz Behrendt.
Die Hisbollah trauert um ihren ranghohen Militärkommandeur Fuad Shukri. Ein Märtyrer aus ihrer Sicht, getötet durch einen israelischen Raketenangriff auf ein Gebäude in der Dahiyeh, den südlichen Vororten der libanesischen Hauptstadt Beirut. Israel hat die Hisbollah in der Dahiyeh und zuvor in der Stadt Baalbek angegriffen. Beides sind Hochburgen von Hisbollah und sind symbolisch wichtig für die Partei Gottes. Außerdem hat Israel einen hochrangigen Hisbollah-Anführer getötet. Daher wird die Antwort groß, stark und für Israel schmerzhaft sein, sagt Bilal al-Lakis. Er ist Politikwissenschaftler, aber wichtiger noch, ein ziviler Kader der Hisbollah, der Partei Gottes, wie sie sich nennt. Wir sind bereit für einen großen Krieg, lässt die vom Iran unterstützte Miliz immer wieder verlauten. Nach einer Einschätzung des US-amerikanischen Centers for Strategic and International Studies verfügt die Hisbollah über rund 30.000 aktive Kämpfer sowie zwischen 120.000 und 200.000 Kurz-, Mittel- und Langstreckenraketen, die aber zum größten Teil vom israelischen Iron Dome abgefangen werden könnten. Makram Rabach von der amerikanischen Universität in Beirut betont, dass Israel in den letzten 10 Monaten schon einen beträchtlichen Teil des Arsenals der Hisbollah zerstört hat. Deswegen sagt er,
they don't really have the military capabilities.
Sie haben nicht die militärischen Fähigkeiten und noch wichtiger auch nicht die Unterstützung der Libanesen, um in der Lage zu sein, einem Krieg standzuhalten. Am Morgen berichteten israelische Medien, das israelische Militär habe der Hisbollah mittelbar eine Botschaft zukommen lassen. Oder eher eine Warnung. Wenn ihr in einem großen Stil israelische Zivilisten ins Visier nehmt, dann bedeutet das Krieg. Wie die Zeitung Yediot Aharonot hinzufügt, habe die israelische Armee betont, nur auf Hisbollah-Kämpfer und militärische Stellungen zu zielen und die Hisbollah aufgefordert, genauso zu agieren. Hisbollah-Mann Bilal al-Lakis behauptet, die Hisbollah sei eine Organisation, die nicht wolle, dass Zivilisten leiden. Deshalb sagen wir zu Israel, wenn ihr gegen die Hisbollah kämpfen wollt, dann kämpft gegen uns als militärische Kraft und nicht gegen Zivilisten. Lasst uns die Menschen auf beiden Seiten verschonen und militärisch gegeneinander kämpfen. Das klingt zunächst nicht nach der ganz großen Eskalation. Damit rechnet auch Makram Rabach nicht, wenn auch aus anderen Gründen. Sie wollen nicht in den Krieg ziehen. Nicht, weil sie sich um die Libanesen sorgen oder auch die Schiiten im Süden des Landes, sondern weil ein Krieg jetzt nicht in einen politischen Sieg des Iran umgewandelt werden kann. Die Nachrichtenagentur Reuters berichtet, dass heute führende Vertreter des Iran mit ihren Verbündeten im Libanon, Irak und Jemen über mögliche Vergeltungsmaßnahmen gegen Israel sprechen wollten. Über konkrete Pläne sickerte dabei bislang nichts heraus. Die Schlacht mit Israel trete in eine neue Phase, sagte Hassan Nasrallah, der Generalsekretär der Hisbollah, bei seiner Ansprache auf der Trauerfeier für Fuad Shukr. Heute muss unser Feind auf unsere Reaktion warten. Er erwartet von uns unseren Zorn, unsere Rache, Vergeltung für all jenes vergossene Blut. Nasrallah war bei der Trauerfeier nicht persönlich anwesend. Wie üblich ließ er seine Ansprache an einem geheimen Ort aufzeichnen.
Aus Beirut war das der Bericht von Moritz Behrendt. In Teheran, da kam nach Medienberichten die politische und geistliche Führung zusammen, um über Reaktionen auf den israelischen Angriff zu beraten. Der oberste geistliche Führer Khamenei hat offenbar bereits erste Schritte eingeleitet. Paul Jens.
Einen Tag nach der gezielten Tötung des Hamas-Chef Ismail Haniyeh hat Irans oberster Führer Ali Khamenei angeblich einen direkten Angriff auf Israel angeordnet. Das berichtet die New York Times unter Berufung auf iranische Beamte. Die Entscheidung sei bei einer Sitzung des obersten Nationalen Sicherheitsrats gefallen. Eine offizielle Bestätigung dazu gab es bisher nicht. Khamenei hatte bereits gestern Israel für den Angriff verantwortlich gemacht und eine harte Bestrafung angekündigt. Währenddessen läuft in Teheran eine Trauerfeier für den getöteten Hamas-Chef Haniyeh, an der mehrere tausend Menschen teilnehmen. Teilweise schwenkten sie gelbe Flaggen der mit dem Iran verbündeten libanesischen Miliz Hisbollah und hielten Transparente mit der Aufschrift »Tod für Amerika«. Immer wieder skandierten die Teilnehmenden auch »Tod für Israel«. Nach der Trauerfeier in Teheran soll der Sarg nach Katar geflogen werden, wo morgen die Beisetzung geplant ist. Ismail Haniyeh lebte seit 2019 in der katarischen Hauptstadt Doha und hatte die Geschicke der Hamas von dort aus mitbestimmt.
Über die Trauerfeier in Teheran waren das Informationen von Paul Jens.
Deutschlandfunk. Olympia aktuell.
Und dazu bei mir im Studio der Kollege Maximilian Rieger.
Ja, und es hat in den vergangenen 30 Minuten zwei Entscheidungen gegeben, wo die Deutschen Medaillenchancen hatten, aber sie dann nicht genutzt haben. Einmal im Kanuslalom, im Kajak einer, da hatte nur Hegge im Halbfinale die zweitbeste Zeit gefahren. Im Finale kann er diese Leistung nicht wiederholen. Er berührt zwei Stangen und wird dann am Ende Neunter. Gold geht an Giovanni De Gennaro aus Italien. Und damit bleibt es im Kanuslalom bisher bei einer deutschen Medaille. Und auch im Judo gab es keine weitere Medaille. Fahnenträgerin Anna-Maria Wagner verliert den Kampf um Bronze. Christopher Klein.
Die amtierende Weltmeisterin, die Goldfavoritin im Halbschwergewicht bis 78 Kilogramm, geht ohne Einzelmedaille aus diesen Olympischen Spielen, weil sie zweimal eine Sekunde nicht aufgepasst hat. Erst im Halbfinale gegen eine Israelin und dann gerade im Bronzekampf gegen die Chinesin Ma Zhenzhou im Golden Score der Verlängerung im Judo. Da hat sie eben eine Zehntelsekunde wahrscheinlich nicht genau im Kopf gehabt, was die Gegnerin als nächstes machen wird. Und schon lag sie auf dem Rücken. Ippon, die höchste Wertung im Judo. Und das bedeutet Bronze für China und Blech für Anna-Maria Wagner.
Ja, ein ganz bitterer Tag für Anna-Maria Wagner. Drei Jahre lang hatte sie sich nach Bronze in Tokio aus einem mentalen Loch rausgekämpft, ist wieder Weltmeisterin geworden in diesem Jahr, aber auf der größten Bühne ihrer Sportart fährt sie dann eben jetzt mit leeren Händen nach Hause.
Ja, mein Ziel war Gold. Am Ende des Tages wollte ich einfach nur mit einer Medaille nach Hause. Ich glaube, fünfter Platz ist der beschissenste Platz, den man haben kann. Medaille war zweimal zum Greifen nahe.
Ja, das sagte sie direkt nach dem Kampf im ZDF. Auch Tennisspieler Alexander Zverev wird keine Medaille holen. Er scheitert im Viertelfinale gegen Lorenzo Musetti. Ina Kast.
Es war nicht zu übersehen, dass Zverev auch heute wieder große körperliche Probleme mit den hohen Temperaturen hatte. Erschwerend hinzu kam, dass der Deutsche anders als sein Gegner vor dem Match deutlich weniger Regenerationszeit hatte. Spielerisch bezeichnend für dieses Viertelfinalmatch war Lorenzo Musettis verwandelter Satzball im ersten Durchgang. Mit einem gefühlvollen Stoppball holte er sich das 7:5. Mitte des zweiten Satzes wurde das Dach über dem Tennisplatz geschlossen, doch der Schatten brachte nur minimale Besserung für den Deutschen. Er verlor sein Aufschlagspiel beim Stand von 5:5, der zweite Satz ging ebenfalls mit 7:5 an den Italiener.
Also Alexander Zverev kann seinen Gewinn, seine Goldmedaille von Tokio nicht wiederholen. Und es ist damit das erste Mal, dass die Tennisspielerinnen und Tennisspieler aus Deutschland bei Olympia seit 2012 ohne Medaille bleiben. Das ist die Entscheidung, die bereits gefallen sind. Im Moment läuft noch der Mehrkampf im Turnen für der Frauen. AD-Reporter Florian Winkler live vor Ort.
Die Gesetze der Schwerkraft gelten einfach nicht für Simone Biles. Es ist immer wieder erstaunlich, es ist immer wieder unfassbar. Wie ein Flummi ist sie hier an den Geräten unterwegs. Gerade eben am Sprung zeigt ihren Biles 2, der US-Superstar, diese Radwende aufs Sprungbrett, dann rückwärts in den Handstand auf den Sprungtisch, doppelt geächtete Radwende, ein Rückwärtssalto und die Landung. Also alles in allem verpackt 15,7 Punkte und alle 15.000 inklusive der Reporter sitzen hier und staunen nur. Sie ist natürlich hier beim Mehrkampffinale der Frauen in der Bercy Arena nur der klare Favorit, die Favoritin auf die Goldmedaille, wie schon damals in Rio 2016. Simone Biles verzückt natürlich wieder die Massen. Gerade eben am Balken Helen Kevrich, zwei deutsche Teilnehmerinnen haben wir natürlich, mit einer ordentlichen 13,4 im Vergleich zur Quali. Stabil geturnt am Schwebebalken und Sarah Voss, die war am Boden unterwegs mit einer 12,8, 6,6 auch recht solide. Die deutschen Basketballfrauen beim 3x3, Jeremia Stiel, die warten auf ihren Einsatz gegen Aserbaidschan.
Na, die spielen schon knapp 3 Minuten. Es ist ein intensiv geführtes Spiel, aber so ein bisschen nervös gestartet von beiden Mannschaften. Und ganz interessant, eben gab es mal eine kleine Regelkunde von der koreanischen Schiedsrichterin für den Superstar aus der WNBA, für Tiffany Hayes, dass sie beim Checkball außerhalb der Zweierlinie den Ball doch bitte über den Boden zu Brunkhorst spielen soll. Ganz witzige Anekdote nach knapp 3 Minuten. Die Deutschen führen 3:2, aber jetzt erstmal die Aserbaidschanerinnen mit dem Ballbesitz außerhalb der Zweierzone bei ihrem Keyplayer. Tiffany Hayes, gut den Ball reingespielt und das müsste das 3:3 sein. Der Ausgleich heißt Ballbesitz wieder bei den Deutschen. Also wenig Punkte bisher, ein spannendes Spiel und wir sind gespannt, wie es hier weitergeht am Place de la Concorde bei glühender Hitze.
Live-Eindrücke vom 3x3-Basketball. In der klassischen Variante 5 gegen 5 haben die deutschen Basketballerinnen den Einzug ins Viertelfinale geschafft. Durch ein 75-64 gegen Japan. Satu Sabali war entsprechend fröhlich.
Wir spielen die ganze Zeit ohne Druck. Wir haben einfach so viel Freude und Spaß daran. Und ich glaube, das ist auch einfach schön, so Basketball zu spielen. Ich will immer eine Medaille bei jedem Turnier, bei dem ich mitspiele. Aber jetzt ist USA erstmal als nächstes dran. Vielleicht klappt da auch noch was. Wer weiß.
Ja, das sind dann die Gegnerinnen im letzten Gruppenspiel.
Maximilian Rieger war das mit dem Sport. Vielen Dank und damit gehen die Informationen am Abend auch zu Ende. Ich empfehle Ihnen noch unseren Podcast der Tag heute zum Thema Ein Fall für den Rechtsstaat, Klimaschutz vor Gericht. Seit 17 Uhr abrufbar in unserer Deutschlandfunk-App. Am Mikrofon war Dirk-Oliver Heckmann. Ihnen danke fürs Zuhören und einen schönen Abend.